Wir haben beispielsweise auch mal einen Betrieb gehabt, die haben einen Milchviehbetrieb, die haben uns eingeladen zum Frühstück und haben die Tafel einfach mitten auf der Futtergasse aufgebaut, nur um zu zeigen, dass sie einfach keine Fliegen haben.
Das ist schon cool.
Das ist super cool, ja.
Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
Sie hat schon früh Verantwortung für Tiere übernommen. Sie hatte ein eigenes Pony. Ihr Ziel war es, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Also auf in den Bachelor in Tierhaltung mit Spezialisierung auf Pferde. Das war in Wageningen in den Niederlanden. Dort hat sie dann auch ein Auslandssemester absolviert an der Universität für Bodenkultur in Wien. Es folgte ein 5-monatiges Praktikum im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Referat für Tierschutz. Danach kam dann die Abschlussarbeit und der Masterstudiengang in Bonn im Bereich Tierwissenschaften. Nebenbei hat sie viel auf landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet und auch Erfahrungen im Einzelhandel gesammelt. Ihr erster Kontakt mit effektiven Mikroorganismen hat sie mit ihrem eigenen Pferd gesammelt, so die ersten Erfahrungen. Seit Anfang 2021 ist sie bei Emico, um die Agrarabteilung aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. Ansonsten halten sie Kind, Pferde und die Hühner auf Trab. Sie kommt aus der Eifel, ganz genau zu sein aufs Bad Münstereifel, und sie wird demnächst in einen Ort ziehen, der für sie passender nicht sein könnte, nach Nettersheim. Herzlich willkommen im Interview, Anne Nettersheim.
Vielen Dank. Hallo. Hallo Christian.
Hallo Anne. Ja, total witzig, dass du in den Ort ziehen wirst, der genauso heißt wie du.
Ja, ich habe aber auch den Ort tatsächlich nicht nach meinem Nachnamen ausgesucht. Das ist wirklich Zufall.
Okay. Ich freue mich schon riesig auf das Interview, weil es wird ja so ein bisschen, Ziel ist ja, Basiswissen zu vermitteln über effektive Mikroorganismen. Und das ist, finde ich, sowas, das man oft gar nicht so richtig einschätzen kann. Also ich weiß, dass ich als ich die Höhler gemacht hatte, da hatte ich einen Kollegen, der hat das eingesetzt und hat dann kurz gezeigt, hier, das nutzen wir auch und so. Ich glaube, der hat das mit reingemacht, irgendwie in Futtermischung oder ich weiß auch nicht was, aber das klang alles so ein bisschen nach so, wer weiß, was das ist und so. Und das habe ich nicht weiter verfolgt, ne? Und aber es ist immer wieder so auf den Schirm gekommen, auch durch Clubmitglieder, die ich habe, die gesagt haben zu mir, hier, das hat mich nach vorne gebracht. Und dann war es jetzt mal so weit, dass ich auch gedacht habe, Mensch, da beschäftigst du dich mal mehr mit. Ja, was ist das eigentlich? Also irgendwann bist du ja auch mal darauf gestoßen mit deinem Pferd und hast dem irgendwie Beachtung geschenkt. Mhm. Vielleicht hattest du ja so einen Aha-Moment, wo du sagtest, das ist ja spannend.
Ja, so direkt den Aha-Moment nicht. Also bei uns damals war es in der Stallgemeinschaft. Ich kann dir gar nicht sagen richtig, wie es aufgekommen ist, aber irgendwann hört man es halt immer öfter und hauptsächlich, ja, mein Pferd hatte dieses und jenes Problem und ich benutze jetzt EM und es ist alles super. Und ja, dann hatte mein Tier auch dann tatsächlich Verdauungsbeschwerden jetzt nach einer Antibiotikagabe und wie das dann so ist, man versucht halt allerhand und dann bin ich dann schlussendlich auch auf Mikroorganismen gekommen, dann zapft man sich mal bei der Kollegin was ab und was mich so ein bisschen überzeugt hat, war, dass mein Pferd da auch einfach direkt Lust drauf hatte. Also eine sehr hohe Akzeptanz hatte und das auch sofort gefressen hat. Und der ein oder andere Pferdebesitzer wird auch wissen, dass die auch nicht wirklich alles nehmen, was man ihnen anbietet, gerade wenn man meint, es wäre besonders gesund. Und von daher, ich bin immer noch der Überzeugung, dass Tiere, die das nicht so durchdenken können, auch einfach vom Bauchgefühl her schon gut entscheiden können, was gut für sie ist und was nicht. Soll ich da direkt weiter erzählen? Was sind effektive Mikroorganismen?
Ja, gerne.
Also Genau, also EM steht für effektive Mikroorganismen, das ist, glaube ich, mittlerweile klar. Entdeckt wurden die tatsächlich von einem japanischen Agrarwissenschaftler, von Professor Dr. Teruro Higa. Das war in den frühen 1980ern. Das ist tatsächlich eher durch Zufall entstanden. Also er hat sehr viel geforscht, er hat versucht, seine Böden besser zu machen. Ich glaube, es ging da tatsächlich um Mandarinenplantagen. Da möchte ich mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also er hat da einzelne Stämme beforscht und hat dann, nachdem er seine Forschung abgeschlossen hat, diese Stämme dann, ja, muss die dann entsorgen, hat die dann zusammengekippt. Und irgendwann hat er diese Mischung mal draußen vor seinem Labor auf den Rasen gekippt und stellte plötzlich ein paar Tage später fest, oh, da hat sich was verändert. Und dann ist er darauf gekommen, dass nicht die einzelnen Stämme das sind, was hier einen Unterschied macht, sondern das Miteinander dieser Mikroben. Ja, und dann war natürlich große Rennerei, was war denn jetzt genau da drin in dieser Mischung? Und da hat er dann viele Jahre dran weiter intensiv geforscht und schlussendlich auch die EMRO gegründet. Das ist die Effective Microorganisms Research Organization. Die betreiben Forschung und sind auch Lizenzgeber. Denn der Teruro Higa ist der Auffassung, dass man damit viele Probleme auf dieser Welt auch komplett beheben kann. Also Nahrungsmittelknappheit beispielsweise oder auch, dass wir aufhören, das Klima zu schädigen, also unserer Umwelt anfangen, Gutes zu tun. Deswegen vergibt er Lizenzen pro Land nur eine einzige. Die EMICO ist Lizenznehmer für Deutschland, Österreich und Italien. Und das hat auch so einen ausgleichenden Charakter. Also das, was wir an Lizenzgebühren zahlen, die sind für uns dann etwas teurer als für Lizenznehmer aus einem ärmeren Land und die werden dann quasi von uns mit unterstützt. Also das ist so ein großes Ganzes.
Ja, klar. Wenn man hier 10 Euro in der Hand hat, ist es halt nicht so viel wert, als wenn man in Afrika 10 Euro in der Hand hat.
Absolut, genau.
Sponsor dieser Podcast-Folge ist EMICO. EMICO ist Hersteller von effektiven Mikroorganismen für Haushalt, Garten und Landwirtschaft. Mir gefällt daran, dass EMICO sich dafür einsetzt, die Mikroorganismen ins Positive zu beeinflussen, also Probiotika. Ne? Also das nicht das, was wir jetzt machen mit Antibiotika, sondern das in die positive Richtung. Ich denke, da ist noch viel mehr Möglichkeiten, dass wir positiv Einfluss nehmen auf Boden, auf ja das, was auch im Darm passiert, der Kühe zum Beispiel. Und deswegen denke ich, das Thema sollte man mal auf den Schirm nehmen. Denn für den einen oder anderen könnte das wirklich was sein. Ja, ich denke mal, wir machen einmal so ein bisschen eine Begriffsklärung, damit man den weiteren Podcast versteht. Mhm. Also ich habe da erstmal die Frage, manchmal ist von EM1 die Rede. Was ist das?
Ja, also EM1 ist quasi, ich sage jetzt mal, die Ursuppe. Also das sind hochkonzentriert die ganzen Mikrobenstämme drin, da sprechen wir ja später noch drüber. Das ist in Deutschland als Bodenhilfsstoff zugelassen und das ist das Mittel, was dazu befähigt ist, fermentiert zu werden, also weiter vermehrt zu werden. Daraus kann man, das wirst du auch kennen, EMA machen. EMA steht für EM aktiviert, das heißt, es ist quasi die Aufvermehrung von der ursprünglichen Mikrobenmischung.
Also EM1 ist sozusagen ein Produkt von euch?
Genau.
Und EMA, das ist sozusagen, wenn man das selber nochmal aktiviert, oder kann man EMA auch kaufen?
Ja, jein. Also wir vermehren natürlich auch den Urstamm, also das EM1, und machen da verschiedene Produkte draus. Der Unterschied zwischen dem EMA, was man zu Hause macht, und dem, was wir herstellen, ist der, dass unseres sehr viel spezialisierter ist, also auch von den Mikrobenstämmen her auf die verschiedenen Anwendungszwecke hin. Und die Keimzahl ist sehr viel höher. Wir haben natürlich auch noch ganz strenge Qualitätskriterien. Bei uns wird alles zweimal getestet, bevor es in den Verkauf geht. Also bei uns kann man sicher sein, da ist die richtige Bandbreite an Mikroben drin. Das EMA, okay, was man zu Hause macht, da hat man halt, wenn man jetzt nicht ganz sauber arbeitet, das passiert sehr schnell, hat man sich halt auch andere Keime mitvermehrt. Und unter Umständen, wenn man jetzt beispielsweise sowieso ein Clostridienproblem hat, hat man die dann vielleicht auch nochmal in seinem EMA dann drin. Und da gucken wir halt drauf, dass wir das nicht haben.
Und was ist KBE? Das wird auch noch öfter fallen im Podcast.
Also KBE ist die Abkürzung für koloniebildende Einheiten, weil man die Anzahl an Mikroorganismen irgendwie bestimmen möchte, die in dem flüssigen Medium unterwegs sind. Das heißt, eine koloniebildende Einheit sind Mikroorganismen, die vermehrungsfähig sind. Also wenn man die kultiviert, bilden die dann mehrere Kolonien. Ein Bakterium grundsätzlich reicht aus, um eine Kolonie zu bilden. Ich habe da auch ein schönes Rechenbeispiel zu, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, auch wenn diese Zahlen nicht richtig greifbar sind. Also ein Milliliter von unseren Produkten enthalten 50 Millionen Mikroorganismen. Und ein Esslöffel, der fasst im Schnitt so 12 bis 15 Milliliter. Das heißt, wir haben pro Esslöffel circa 625 Millionen Mikroorganismen und das entspricht 625 KBEs pro Esslöffel.
Mhm. Ja. Ja, das ist schon krasse Zahlen. Ja,
also die zähle ich nicht mit der Hand.
Nee. Nein, das ist ja auch so, wenn man guckt, wie viele Bakterienarten es gibt. Ne? Das gibt ja wahnsinnig viele. Also das ist ja Wahnsinn.
Das ist auch tatsächlich ein sehr unerforschter Bereich. Also wir kennen ja noch nicht lange alle und schon gar nicht alle Wirkweisen, sage ich jetzt mal. Also wir haben beispielsweise in unseren Produkten Photosynthesebakterien. Also alleine der Rhodopseudomonas palustris, der hat schon vier verschiedene Stoffwechselwege. Das ist auch alles gar nicht so einfach nachzuvollziehen.
Das heißt, er kann verschiedene Möglichkeiten nutzen für Stoffwechsel.
Genau.
Oder wie? Also genau. Entweder mit Luft oder ohne.
Oder genau. Und da müsste ich jetzt auch unseren Mikrobiologen fragen, was genau der da tut. Also da in dem Thema bin ich nicht so tief drin. Also ich kann gerne einen Überblick geben, was haben wir denn grundsätzlich in EM drin? Was ist da enthalten? Aber es sind grundsätzlich sehr viele verschiedene Arten, die dann ja zusammenwirken.
Lass uns das mal so ein bisschen aufschlüsseln gerne, was da so drin ist.
Also wir haben da vier verschiedene Kategorien. Am prominentesten sind die Milchsäurebakterien. Das ist das, was man ja jetzt beispielsweise auch vom Sauerkraut schon kennt. Also Sachen zu fermentieren mit Milchsäurebakterien ist ja sehr gängig, um Dinge haltbar zu machen.
Silage,
natürlich in allererster Linie, richtig. Oder unser Futterbokashi. Also die Milchsäurebakterien, die produzieren Milchsäure. Das ist der größte Gegenspieler zu schädlichen Fäulnisbakterien oder auch Schimmelpilzen. Die nutzen als Nahrung hauptsächlich Zucker und andere Kohlenhydrate aus organischem Material oder auch Kohlenhydrate, die von einer anderen Gruppe hergestellt werden, nämlich von den Photosynthesebakterien und Hefen, die ich eben schon angesprochen habe. Genau, und da können wir, also ja, kennt man aus Silage, Milch, Joghurt, Käse, Sauerkraut, ganz alltäglich. Dann haben wir noch, genau, Photosynthesebakterien, das sind quasi unsere Superhelden. Die haben eine besonders hohe Wirkung in flüssigen Medien, vor allem in Gülle. Das ist ja auch hier in dem Zusammenhang sehr interessant. Die sind super anpassungsfähig durch diese vier verschiedenen Stoffwechselwege, bei dem einen alleine schon. Die können sich auch selber erhalten, das ist auch eine ganz besondere Eigenschaft. Die leben, können unter sehr extremen Bedingungen zurechtkommen und können schädliche Gase oder auch feste Schadstoffe in ihre unschädlichen Einheiten abbauen. Das ist eine richtige Superkraft. Dann haben wir fermentaktive Pilze. Die sind in der Lage, Schwermetalle aufzunehmen und die sind auch daran beteiligt, organisches Material abzubauen, um das wieder als Bestandteile oder die Bestandteile wieder als Nahrung für andere Mikroorganismen zur Verfügung zu stellen. Und letzte große Gruppe sind die Hefen, also die ja auch Pilze in unserer Mischung. Die produzieren unter anderem Enzyme, die das Wachstum anregen und ja, sorgen mit ihren Stoffwechselprodukten ebenfalls für Nahrung für die anderen EM-Mikroorganismen. Wirken sehr stabilisierend so grundsätzlich in dieser Mischung. Also Hefe wird ja auch schon seit Ewigkeiten, seit Menschengedenken genutzt für Wein, Bier, Brot. Kennen wir alle, ne? Ja, und je nach Anwendungszweck sind unsere Produkte halt immer abgestimmt mit diesen verschiedenen Spielern quasi. Also beispielsweise in unserem Siliermittel ist eine ganz besondere Zusammensetzung von verschiedenen Milchsäurebakterien drin, die extra für den Zweck halt, also da besonders gut wirkt, extra so gemischt ist.
Ja. Und ihr stellt das dann im Produktionsprozess sozusagen nach einer genauen Rezept her, dass ihr das genau überwacht, dass das, dass nachher das auch rauskommt, was ihr wollt, ne?
Genau, das so. Ist auch sehr kompliziert und man muss versuchen, jedem einzelnen jeder einzelnen Einheit hier eine Möglichkeit zu geben, sich zu vermehren. Also man muss Wohlfühlbedingungen schaffen. Und das ist nicht nur im Sinne von Temperatur und pH-Wert, sondern tatsächlich auch die Stimmung in der Produktion.
Okay. Ja, das klingt natürlich erstmal in unserer wissenschaftlichen geprägten Welt merkwürdig. Ich war mal in einem Seminar, also das war auch sehr beeindruckend. Und zwar war es so, also einer sollte rausgehen und dann wurde ein fetter Smiley hochgehalten, hier, der sich freut. Und dann, oder zwei Leute sollten sogar rausgehen, ne? Und dann kam da wieder rein und wir sollten alle an diesen Smiley denken. Und er sollte und dann wurde er gefragt, welche Stimmung hier ist. Und er sagte, ja, ist doch alles super, ist doch voll gut hier, ne? Und dann, oder vielleicht wurde der gleiche sogar wieder rausgeschickt. Und dann wurde ein Smiley hochgehalten, der sich nicht freut, sondern traurig ist. Und dann sollten wir alle an den denken, ne? Und dann kam er wieder rein und der hat das sofort gemerkt. So, und das innerhalb von Sekunden, ne? Und das ja, obwohl er gar nicht mit uns gesprochen hat, wir haben ja gar nicht erzählt, was war.
Also das da merkte ist, man, beeindruckend, ja.
Ja, da merkte man, dass das wird irgendwie wahrgenommen. Also irgendwie nimmt man was wahr. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Körperhaltung von einem Menschen ist, die er unbewusst wahrgenommen hat oder was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das schon sehr eindrücklich. Da ist für mich selber auch die Erkenntnis gewachsen. Ich bin auch ein Stück weit selber dafür verantwortlich, mit was setze ich mich aus, um auch dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Ne? Mhm. Also wenn ich mir immer irgendwelchen negativen Kram reinziehe, dann muss ich nicht mich wundern, wenn ich irgendwann total schlecht gelaunt rumlaufe oder so.
Absolut, ja.
Ja,
ich finde auch den Gedanken, das ist ein anderes Thema.
Ja, genau, aber ist halt, sind halt so ein paar Sachen, wo man dann manchmal denkt, ach, das ist ja interessant, ne? So, wenn jetzt jemand EM einsetzt, wie sind da die Auswirkungen?
Ja, das ist eine hochspannende Frage. Also wir gehen davon aus, dass alle Oberflächen mit Mikroorganismen besiedelt sind. Also es ist jetzt ganz egal, ob wir vom Boden, vom Darm oder von der Haut sprechen, meinetwegen auch von der Tischplatte. Überall sind Mikroben drauf und die können wir grob in drei Gruppen einteilen. Einmal in aufbauende Mikroorganismen. Das sind die, wo auch die EM-Mikroorganismen zugehören. Dann haben wir krankheits- und fäulniserregende Mikroorganismen und einen riesengroßen Teil an neutralen oder auch opportunistischen Mikroorganismen. Das sind unsere Mitläufer. Und die entscheiden sich, je nachdem, wie dieses Milieu jetzt ist, ist es positiv oder negativ, entscheiden die sich, wo sie mitlaufen. Wenn man sich das Ganze jetzt als Wippe vorstellt, dass jetzt ein kleiner Teil positive auf der einen Seite sitzt und ein kleiner Teil negative Mikroorganismen auf der anderen und die Mitläufer sind in der Mitte, dann würden wir jetzt erstmal, wenn die Waage ausgeglichen ist, ist es ein neutrales Milieu. Das kommt in der Natur aber so gut wie gar nicht vor, wenn nur in einem winzigen Bruchteil. Also es gibt immer entweder das eine oder das andere. Sind jetzt die negativen, fäulniserregenden Bakterien in der Überzahl, werden sich die Mitläufer entscheiden, da mitzuziehen und ja, machen dann quasi den ganzen Zustand schlimmer. Das sind dann so ganz charakteristische Sachen, wo dann zum Beispiel Pflanzen total anfällig werden für Schädlinge oder für Fäulnis. Das ist so generell ja so eine Krankheitsanfälligkeit oder direkt ein Krankwerden halt. Charakteristisch dafür ist auch ein Geruch. Also wenn wir zum Beispiel Gülle haben, der Geruch der Gülle, dieser Gestank, ist ein deutlicher Hinweis auf Fäulnis, also ein negatives Milieu. Wenn wir das aber bei der Wippe jetzt nochmal anders betrachten und die positiven aufbauenden Mikroorganismen stärker sind, dann gehen die Mitläufer auch mit auf deren Seite und haben ein positives Milieu erzeugt. Und ja, dafür charakteristisch sind eben Wachstum, Regeneration, Gesundheit, Wohlbefinden, Aufbau generell. Und wir können halt, wenn wir jetzt ein negatives Milieu haben, mit unseren positiven Mikroorganismen, wir geben die dazu und kippen so, also erhöhen damit die Anzahl der positiven über die der negativen und ziehen damit die Mitläufer auf unsere Seite und haben schlussendlich ein positives Milieu und können nur noch regenerativ und aufbauend wirken. Das ist so die Grundfunktion. Wir nennen das auch Dominanzprinzip oder Milieusteuerung. Und das funktioniert auf sämtlichen Oberflächen.
Ja, abgefahren.
Total. Deswegen steht bei uns im Laden auch die Zahncreme neben dem Güllezusatz und wir finden das total normal. Jemand, der jetzt reinkommen würde und würde denken, was ist das denn jetzt hier für ein verschrobener Laden? Was, die machen ja alles. Also wir haben Produkte für Menschen, für den Haushalt, für Tiere, ganz viel für Garten, Teiche und Gewässer, Landwirtschaft und alles passt zusammen, wenn man dieses Prinzip halt kennt.
Ja, das ist ja auch so mit der Haut, ne? Also wenn man oder auch mit dem, wenn man jetzt zum Beispiel im Kälberstall desinfiziert, ne, dann macht man ja auch erstmal Bakterien platt. Mhm. Und ist die Frage, was kommt denn dann dahin?
Genau, ne? Ja, das ist eine so sehr gute Frage. Ja.
Und dann kann da, dann kommen da ja wieder irgendwelche hin und dann züchtet man sich sozusagen einseitige Bakterien rein, wenn man immer schön desinfiziert.
Ja, absolut. Wir leben nach dem Grundsatz, Hygiene ist nicht steril. Also wir wollen lieber dahin, positive Mikroorganismen überall anzusiedeln, damit eben die negativen Mikroorganismen verdrängt werden. Also sie werden nicht getötet, aber sie werden verdrängt. Wir haben da eigentlich ein ganz schönes Beispiel zu. Wir haben festgestellt in einem Geflügelstall, dass sich ein Keim, ich weiß jetzt gerade nicht welcher, sich mehrere Zentimeter tief im Beton noch befunden hat, trotz bester Desinfektion. Und der ist halt immer wieder durchgebrochen. Und wenn man jetzt diesen negativen Keim beispielsweise damit vergleichen würde, dass du eine Schachtel Heftzwecken auf den Boden schmeißt, was würdest du machen? Du würdest versuchen, die aufzuheben. Also das ist das, was man mit der Desinfektion eigentlich gerne erreichen möchte. Aber die Natur, die hätte eine ganz andere Lösung dafür. Die würde hingehen und sagen, okay, gib mir ein bisschen Zeit, ich lege da einen Moosteppich drüber, da piekst sich keiner mehr, ist fluffig, wir können weitermachen. Und genauso machen wir das jetzt mit EM in diesem Stall zum Beispiel, wo dann der Keim unten im Beton sitzt. Wir legen eine Schicht EM drüber, dann hat der keine Chance durchzukommen, weil er da verdrängt wird. Also wird da klein gehalten und oben drüber ist die Welt in Ordnung.
Ja, spannend. Also funktioniert EM sozusagen dadurch, dass diese ganzen Mitläufer mit rübergezogen werden und genau, man dann die Bakterien, das Milieu, das man eigentlich haben möchte, mit dem man gut arbeiten kann, dass man das nach vorne schiebt.
Genau, wir geben dem nochmal einen Push und das können wir glücklicherweise steuern. Das ist ja auch das Schöne daran.
Ja, ich habe mal gefragt bei Facebook, hier habt ihr Fragen zum Thema Mikroorganismen, effektive Mikroorganismen. Und da kam die Frage auf, also wenn Silagen mit EM konserviert wurden, ob das dann noch eine Wirkung hat auf die Gülle, nachdem die Tiere diese Silagen gefressen haben?
Definitiv ja, hat es. Also wir leben ja grundsätzlich diesen Kreislaufgedanken in der Landwirtschaft und versuchen an so vielen Stellen wie möglich Mikroorganismen in diesen Kreislauf einzubringen, weil nur aus einem gesunden Boden kann eine gesunde Pflanze wachsen und eine gesunde Pflanze kann ein Tier ernähren, also gesund ernähren und das Tier ernährt dann unter Umständen den Menschen beziehungsweise mit der Gülle kommt es ja dann wieder zurück in den Boden. Und wir haben mittlerweile Landwirte, die setzen das seit vielen Jahren ein. Ich habe jetzt gerade auch einen speziellen im Kopf. Seit 20 Jahren macht er das. Der hat jetzt schon so viel EM in seinem Kreislauf und gibt das jetzt nur noch über die Silage zu. Also der gibt da unser Siliermittel rein. Und ja, wenn man jetzt den Stall betritt, würde man jetzt nicht sagen, okay, es ist der sauberste Stall von allen, den man jetzt jemals gesehen hätte. Aber es ist erstaunlich, es gibt dort keinen Gestank und keine Fliegen. Und das ist einer dieser Effekte, die man hat, wenn man Gülle auch mit EM behandelt. Die Gülle kommt quasi schon behandelt aus dem Tier. Das ist das Spannende. Also wenn die EM gefressen haben, also die Silage damit oder auch das ins Futter gegeben wurde, also ins Kraftfutter, dann kommt die Gülle schon behandelt raus und man riecht schon deutlich weniger. Man entzieht auch auf Dauer den Fliegenlarven die Nahrungsgrundlage.
Ja, und genau, also und wenn jetzt jemand, sagen wir, jemand hat damit vor 2 Jahren angefangen, nimmt das sozusagen als Silierhilfsstoff rein. So, ist es dann noch sinnvoll für ihn, so eine EMA-Gabe aufs frisch gelegte, vorgelegte Futter zu machen? Oder reicht das aus, wenn das in der Silage ist?
Also für das Tier reicht es aus, wenn es in der Silage ist. Wenn man jetzt aber den Kreislauf auch schließen möchte, müsste man noch die Gülle weiter behandeln. Für die Gülle allein reicht das halt nicht komplett aus. Also wir haben schon einige Verluste im Magen-Darm-Trakt.
Okay. ich stelle es mir auch so vor, an je mehr Stellen man es reinbringt, desto schneller kommt man auf ein Niveau, wo man, ich sag mal, alles damit drin hat und schneller auch im Boden diesen positiven Effekt erlebt und so weiter.
Genau. Ne? Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man es einmal einsetzt und dann hat man sofort alles super. Also es ist mehr so, dass man das so 3 bis 5 Jahre einsetzen muss, also beständig auch einsetzen muss. Es ist auch ein Üben und Feststellen, weil es ist auch oft sehr betriebsindividuell, wie dann die Effekte sind. Und so nach 3 bis 5 Jahren kann man sagen, okay, wir können anfangen zu reduzieren. Mag bei manchen auch schneller sein. Also das muss man eben gut beobachten. Und es kommt auch darauf an, wie schlimm die Probleme schon sind.
Ja. So, dann lassen wir uns einmal mal prüfen, ob die Frage von Stefan Stork beantwortet ist. Ich habe ihn extra gefragt, ich darf ihn nämlich nennen. Und zwar ist er ja im Club der alten Kühe und er hat mir nämlich geschrieben, dass er seit 2 Wochen da der EM einsetzt und er macht das ja über die Gülle. Mhm. Und er fragt sich jetzt folgende Frage: Die EMs sollen sich ja in der Gülle vermehren. Muss ich über das Jahr immer wieder nachimpfen mit frischen Mikroorganismen oder ist das jetzt ein Dauerläufer?
Also es ist im Grunde jetzt nicht so im Kreislauf dann schon etabliert, dass man sagen kann, das wird jetzt irgendwie weniger. Also wie ich sagte, man kann es nicht einmal nur verwenden und dann ist es gut, sondern es ist ein beständiges Zugeben. Es kommt ja auch immer wieder neue, ich sag jetzt mal schlechte Mikrobiologie mit dazu und das wollen wir ausgleichen.
Ja, also es vermehrt sich schon. Aber
genau, also Mikroorganismen lieben Gülle, das ist klar. Das ist deren Liebstes.
Okay, also es vermehrt sich schon, aber es ist nicht so, dass man da erstmal nachlassen kann, denn und meint, einmal eingesetzt, entwickelt sich das automatisch immer weiter.
Genau, also
das kann auch wieder, je nachdem, was dazu kommt, wieder kippen.
Genau, also wenn ich da jetzt an unseren Landwirt denke, der es seit 20 Jahren schon einsetzt, der hat es ja so umfassend und an verschiedenen Stellen eingesetzt und hat es mittlerweile so im Kreislauf drin, dass das eine einmalige Gabe pro Jahr in diesen, beziehungsweise nicht pro Jahr, aber er macht es halt in die Silage und füttert das ja dann beständig zu. Das ist dann sein Eintrag von EM in den Kreislauf und der braucht keinen Güllezusatz mehr, der braucht keinen Bodenaktivator, der kommt mit seinem Siliermittel dann hin und an den Punkt muss man aber erstmal kommen. Und würde er das jetzt weglassen, gehe ich davon aus, dass es auch nach einiger Zeit wieder kippen würde.
Stefan fragt weiter, und wird das dann irgendwann ein Kreislauf? Also wenn ich die Gülle auf die Wiesen und Äcker ausbringe, sollten sie ja auch den Boden verbessern. Werden diese dann über die Pflanze wieder aufgenommen und gelangen so in die Kühe und wieder in die Gülle?
Absolut, ja, tun sie. Also das ist, wie gesagt, nicht mit einer einzelnen Gabe getan. Das muss man beständig machen. Wenn es interessiert, kann ich gerne mal erzählen, wie da die Unterschiede sind zwischen unbehandelter Gülle und behandelter Gülle mit EM.
Ja, mach mal. Klar.
Ich würde jetzt einmal ganz grob machen. Also die Probleme, die wir mit unbehandelter Gülle haben, ist ja, dass es halt erstmal stinkt. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Das ist ein Indikator dafür, dass es abbauende Fäulnisprozesse gibt. Das heißt, wir haben hier die falsche Mikrobiologie. Und nur durch diese Fäulnisprozesse werden die Nährstoffe zersetzt und wir haben eine gasförmige Entweichung von Ammoniak, Methan und Lachgas. Das ist ja bekanntermaßen gesundheitsschädlich für Mensch, Tier und Klima. Dann haben wir das Problem, dass diese zersetzten Nährstoffe natürlich auch den Pflanzen nachher fehlen und die müssen wir dann teuer, gerade im Moment auch sehr teuer, mineralisch zudüngen. Und zusätzlich hat diese stinkende, faulende Gülle die falsche Mikrobiologie und belastet damit den Boden, insofern, dass sich dann diese degenerativen Mikroorganismen überproportional vermehren. Wir haben eine sehr aggressive Wirkung auf junge Pflanzen und Wurzeln. Das heißt, die Blätter werden verätzt und die Mykorrhizen geschädigt. Und das hat auch den Effekt, dass sich die Regenwürmer zurückziehen, die den Boden ja eigentlich locker halten sollen. Wenn wir es schaffen, diese Fäulnis zu verhindern, also EM in diese Gülle zugeben, dann haben wir keine Faulgase und auch keinen Gestank. Was der Vorteil auch ist, ist, wir haben sogar ein Nährstoff-Plus. Also die Nährstoffe können im Stall schon umgesetzt werden. Also die Nährstoffe werden quasi konserviert in der Gülle dadurch, dass sie halt nicht zersetzt werden. Und dazu kommen noch die Ausscheidungen von den Mikroorganismen. Die leben ja auch. und haben dann entsprechend, lassen sie auch was fallen. Und in dem Fall sind das so elegante Dinge wie Spurenelemente, Aminosäuren, Enzyme und sogar Antioxidantien. Das sorgt dafür, dass wir eine sehr viel schnellere Nährstoffbindung haben durch die Pflanzen. Das fördert insgesamt Bodenleben und Humusaufbau. Wobei jetzt Gülle nicht direkt den Humus aufbaut, sondern die, das müsste man dann nochmal mit organischem Material machen, über Rottelenkung. Nichtsdestotrotz brauchen wir so eine organische Düngergabe. So ein netter Nebeneffekt ist, dass auch, dass wir weniger Fliegen haben, weil die Fliegenlarven sich von faulendem Material ernähren und wir entziehen denen mit den Mikroorganismen, dadurch, dass es da verstoffwechselt wird und gar nicht fault, einfach die Nahrungsgrundlage. Wir haben beispielsweise auch mal einen Betrieb gehabt, die haben einen Milchviehbetrieb, die haben uns eingeladen zum Frühstück und haben die Tafel einfach mitten auf der Futtergasse aufgebaut, nur um zu zeigen, dass sie einfach keine Fliegen haben.
Das ist schon cool.
Das ist super cool, ja. Denn das ist auch wahnsinnig wichtig für Betriebe. Wir können Krankheitserreger, wie zum Beispiel Salmonellen, Clostridien, Kolibakterien, an der Vermehrung hindern, dadurch, dass wir das Milieu für diese unwirtschaftlich machen. Wir können diese Infektionskreisläufe dadurch unterbrechen. Das macht man bestenfalls auch an verschiedenen Stellen im Kreislauf, aber die Gülle ist da auch ein großer Träger. Wir haben weniger Schwimm- und Sinkschichten. Das funktioniert auch sehr gut. Wir können sogar kleinere Strohanteile, also kleingehäckseltes Stroh locker mit durch die Pumpen schieben. Das haben wir auch schon bewiesen. Genau, wir haben keinen Schaum auf der Gülle, weil die Methanausgasung da fehlt. Ja, genau. Das ist so das große Plus, was wir da an mit den Mikroben machen können. Und jetzt kann ich noch kurz was zu der Studie erzählen, die wir gemacht haben. Und zwar haben wir EM-behandelte Gülle auf Grünland ausgefahren und haben das für ein Jahr mal beobachtet, was passiert. Und grundsätzlich kann man sagen, wir haben hier einen deutlich höheren Grünmasseertrag bzw. Trockenmassegehalt. Und wir haben die Energie- und Proteinwerte im Gras auch in den späten Schnitten, und das ist das Erstaunliche, auch stark steigern können. Und was für die Fütterung auch super spannend ist, die NDF- und ADF-Gehalte im Futter können wir verringern. Das sind die schwer verdaulichen Teile aus den Zellwänden. Das heißt, die Energie aus dem Gras, also die ist schneller, das Zucker aus dem Gras ist schneller verfügbar, was ja in der Fütterung doch einen Vorteil bildet, weil die Pansenbakterien dann deutlich effizienter das pflanzliche Protein ins Eiweiß umsetzen können, in Milcheiweiß.
Ja, kann man das nachlesen mit der Studie?
Das soll demnächst aufgearbeitet werden, sodass man es bei uns nachlesen kann, ja.
Okay, dann schickst du mir nochmal einen Hinweis und dann packe ich das, wenn es soweit ist, in die Shownotes rein. Das wäre ganz gut. Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme ist ja Ende November 2021. Und wenn du das jetzt zu einem ziemlich späteren Zeitpunkt hörst, hast du gute Chancen, da den Link zu dieser Studie zu finden, dass du auch selber nachgucken kannst.
Aber dieser Zeitpunkt gerade macht ja auch dieses Thema nochmal spannend, gerade durch diese Düngerkrise gerade. Die Stickstoffdünger werden wahnsinnig teuer. Werden die organischen Dünger ja einfach deutlich wertvoller nochmal. Und da darf man halt auch einfach keinen Nährstoff verschenken. Und das ist besonders wichtig, das jetzt aufzuarbeiten.
Ja, ich finde es halt einfach sympathisch, diesen Ansatz, erstmal mit diesem Kreislaufgedanken und dass man Stück für Stück das ganze System verbessert und irgendwie auch unanfälliger macht für Krankheitserregner und Schädlinge und so. Und einige sind ja da vorangeprescht und haben da, wie dein Landwirt, von dem du da erzählt hast. Und ich glaube, dass es so eine Sache ist, wo man sich auch reinarbeiten muss, dass man auch wirklich wollen muss. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man sagt, das klingt alles zu einfach und so, und das glaube ich nicht, dass es klappt. Und wenn man dann so halbherzig damit loslegt, ich glaube, dann kann man es auch lieber lassen.
Also man muss schon den Willen haben, das auch auszuprobieren. Also das ist ja, wie gesagt, nicht mit einer einzelnen Gabe getan. Also wenn ich jetzt einen Liter EM in meinen sterbenden Kaktus kippe, dann lebt der auch nicht länger. Ne? Das ist klar. Das lebt eher von einem immer ein bisschen. Und genau, also da muss man schon den Willen haben, dass auch, also es machen auch manche Ergänzungen zum Beispiel Sinn, dass man mit Urgesteinsmehl oder Pflanzenkohle arbeitet, gerade jetzt auch in der Gülle. Das, da muss man sich ein bisschen rantasten, was ist da die beste Mischung etc.
Also man kann sozusagen an verschiedenen Punkten ansetzen. Man kann ansetzen beim Silieren. Mhm. Man kann das als Futterzusatz machen in der Fütterung. Genau. Und man kann es auch als Bodenaktivator machen, also beim Boden und auch bei der Gülle.
Und bei der Gülle, genau. Und dann kannst du ansetzen, gerade für die Betriebe interessant, die desinfizieren müssen oder wo es geprüft wird, dass man da, nachdem desinfiziert wurde, kann man mit unserem Stallreiniger beispielsweise die Flächen langfristig wieder mit positiven Mikroorganismen besiedeln. Das ist das, was du eben angesprochen hast, wenn man dann den Kälberstall da desinfiziert und man weiß dann nicht, was kommt denn dann danach. Das ist jetzt erstmal alles tot und was ist dann? Können wir uns auch negative Keime wieder fangen? Und da wirken wir halt mit dem Stallreiniger entgegen. Und dann haben wir noch ein ganz großes Potenzial in Sachen Rottelenkung, dass man, wo man wirklich aktiv Humus aufbauen kann.
Ja, okay. Also viele verschiedene Ansatzpunkte, wo man damit starten kann. Der Durchschnittsbetrieb, wenn der sagt, ich will jetzt dann mich mal langsam rantasten, wo würdest du empfehlen, wo sollte der anfangen? Der will jetzt nur an einem Punkt anfangen. Welcher Punkt ist da empfehlenswert?
Also der einfachste Einstieg ist über die Fütterung.
Dann macht man das mit in Mischwagen rein, oder?
Genau, also da ist halt wichtig, dass man das jeden Tag frisch macht. Also die EM-Mischung, die mag keinen Sauerstoff. Und deswegen kann man sich das dann frisch abzapfen, auch möglichst sauerstofffrei. Und das gibt man dann frisch zu. Das muss auch innerhalb von diesem Tag dann auch komplett gefressen werden. Das heißt, man kann das nicht für eine längere Zeit irgendwie vormischen in einem Hochsilo oder so. Gut, mit Silage macht man das ja sowieso nicht, aber bei Schaffutter zum Beispiel dann.
Und wenn ich das jetzt zudosiere, brauche ich dann eine besondere Dosiertechnik oder kippe ich einfach das da flüssig langsam rein oder wie
wird das gehandhabt? Das kann man sowohl als auch machen. Also für den Anfang, wenn man es jetzt erstmal ausprobieren möchte, würde man jetzt nicht direkt sagen, okay, kauf dir ein Dosiergerät, sondern das wird dann einfach so zugegeben. Das könnte man auch einfach in den Mischwagen mit reinkippen, mit dem Litermaß, Eimer, wie auch immer, je nachdem, wie groß die Menge ist. Aber es gibt auch Dosiersysteme, wo man das in so eine automatische Fütterung einfach mit eintropfen kann.
Okay, ja, ja, spannend.
Also man kann grundsätzlich sagen, jeder Liter hilft der Umwelt. Also jeder Liter EM hilft der Umwelt. Das kann man sich für jeden Bereich überlegen.
Ja.
Also das auch, wenn man schon zu Hause damit anfängt und nicht mehr mit chemischen Reinigern putzt, sondern mit Mikrobenreinigern, kann man mit ganz kleinen Schritten ganz viel bewirken.
Ja. Das heißt, du nutzt das bei dir auch im Haus?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Zum Putzen, für die Pflanzen, bei den Tieren. Meine Hühner profitieren im großen Maß. Die sind nämlich mein Versuchsobjekt für den Stallreiniger etc. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass man, wenn man Stallreiniger mit Urgesteinsmehl verbindet, dann dient der als Habitat und dann wirkt der dreimal so lange geruchsreduzierend wie ohne
Urgesteinsmehl. Was ist denn Habitat?
Das ist der Lebensraum für Mikroorganismen. Also Lebensraum grundsätzlich. Und mit Urgesteinsmehl und Pflanzenkohle bieten wir da ganz viel Potenzial. Deswegen kann man damit auch so hervorragend Gülle verbessern, Boden verbessern. Manche nutzen es auch als Einstreu. Da sind die Tiere zwar schwarz, aber, aber glücklich.
Ja, ist natürlich cool, dass du da selber die Hühner hast und dann ein bisschen rumexperimentieren kannst. Ja.
Muss so sein. Also ich finde, was ich daran auch sehr zu schätzen weiß, also gerade wenn dann die Kinder mitmachen, mein Sohn, der geht dann hin und liebt das, da die Mikrobenprodukte mit dem Drucksprüher zu verteilen. Ne? Für den ist das natürlich hier so pfft und keine Ahnung, aber es hat ja genau denselben Effekt und ich muss halt keine Sorge haben, dass es irgendwie schädlich für ihn ist, weil es einfach 100% natürlich ist. Das könnte er sogar trinken. Also ja gut, den Stallreiniger nicht, aber alles andere.
Gut. Ja, Anne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview.
Sehr gerne. Hat mich gefreut. Gerne wieder.
Dann sage ich Tschüss auch an alle Hörer und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.
Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken, Der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.
Und Christian, ich muss dir noch was sagen. Wir haben die hervorragende Neuigkeit zu verkünden, dass unsere Agrarabteilung jetzt wachsen wird. Und dafür brauchen wir tatkräftige Unterstützung, vielleicht ja auch von einem deiner Hörer. Wir wollen den Vertriebsaußendienst jetzt stärken, indem wir eine Vollzeitstelle vergeben, natürlich mit Reisetätigkeit in einem total zukunftsträchtigen Feld der regenerativen Landwirtschaft. Hier hast du die Möglichkeit, die Abteilung Agrar bei der EMICO aktiv zu unterstützen und dem Ganzen auch einen eigenen Stempel zu verpassen.
Okay, danke für deinen Hinweis, Anne.
Dankeschön.
Für wen das interessant ist, der kann gerne hier in der Podcast-Beschreibung gucken und auch in dem Link, dort gibt es noch mehr Informationen zu der Stelle.
Genau, und Bewerbungen direkt an mich.